Aber von oben gesehen ist das ein, Verzeihung, Fliegenschiss in der Landschaft. Aber vielleicht der schönste Fliegenschiss, der es gibt. Aber zeitgenössischer Naturschutz, ja, Naturschutz wie erlebt, das gab es noch nicht. Und da wollte ich eben ein modernes Museum ohne lange Texte mit neuen Methoden verbinden. Und das haben wir gemacht. Nein, wir öffnen ja Wildnis für die Menschen. Wildnis in unserem Konzept ist für die Menschen da. Aber wir machen einen Rollenwechsel. Natur ist einfach so. Wir versuchen nur, sie zu ordnen, um sie zu verstehen und verstehen sie oft falsch. Ja, das läuft dann gut den Rücken hinunter und da merkt man, da passiert was. Und wenn was anders ist, man nennt es auf schlau Differentialerfahrung, die Erfahrung, dass etwas anders ist, da fängt Öffnung an, da fängt Bildung an, da passiert was im Kopf und auch im Herz.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist das Grüne muss nach oben, der Podcast mit Blick über den Wegrand. Ich bin Jens und heute spreche ich mit Michael. Michael hat das Museum nahe der Natur in Staudernheim geschaffen, in dem man alles über Wildnis lernen und vor allem auch erleben kann. Ergänzend zum Museum betreibt der Buchautor auch das Naturradio. Ich möchte heute von Michael wissen, was die Natur der Natur ist, warum es in der Wildnis zum Rollenwechsel des Menschen kommt und warum das Leitmotiv »Tu mal nichts« so wichtig ist. Hallo Michael.
Hallo Jens, hallo, das Grüne muss nach oben.
Michael, wer bist du und was machst du?
Ja, mein Name ist Michael Altmoos. Ich bin Ökologe und Naturschützer, habe das von der Pike auf gelernt in Forschung, Bildung und Praxis. Ich betreibe mit meiner Familie ein Museum für Naturschutz. Naturschutz in allen Facetten, aktiv und auch mit Humanismus, mit Wildnis. Und das macht ungeheuren Spaß.
Dann nimm uns doch mal bitte mit durch deine 8 Hektar Garten kann man es nicht sagen, aber Wildnislandschaft und erzähl uns allen doch mal, was man dort entdecken kann.
Ja, wir sind am Ortsrand von Staudernheim an der Nahe, mitten in Rheinland-Pfalz und man kommt rein in einen Museumshof, umgeben von Häusern und schaut sich erstmal um. Das ist auch der Begegnungs- und Dialogort, ein altes Sandsteinhaus, daneben ein gelber Neubau, wo wir auch wohnen und das Naturradio-Studio drin ist und wir mit da als kleine Familie leben. Vom Museumshof geht man dann ein Stück weiter und betritt eine andere Welt. Ja, dazu mache ich jetzt auch die Augen zu. Ich kann das auch nur jedem empfehlen, weil dann eröffnet sich in der Fantasie die Welt, die wir erleben. Man geht durch ein altes Steinbruchtor, eine Krananlage, rostig, durch das sich schon Geäst und Buchen, Baumwuchs windet. Das war nämlich ein alter Steinbruch, der jetzt ganz bewaldet ist. Wir treten ein, nach wenigen Schritten öffnet sich im Dschungel eine kleine Lichtung und da öffnet sich ja ein Feenreich, ein Elfenland, ein Moosgarten, eine riesige 1000 Quadratmeter große Moosfläche in Hanglage, sehr strukturreich und man muss erstmal die Augen streifen lassen. Ganz viele unterschiedliche Grüntöne, je nach Tag auch Lichtspiele und man versinkt so richtig in einer grünen Traumwelt. Moose, alle aus dem eigenen Gelände, versammelt zu einem riesigen Moosgarten. Da hat sich ein paar Farne, Elemente aus der alten Steinbruchzeit, Maschinenreste. Ist ein wunderschöner, traumhafter Anblick. Aber es ist gestaltet von uns als Moosgärtner. Wir halten inne, atmen das tiefe, erdige, ja, Grüne des Mooses ein, feinste Luft, beste Klimaanlage und gehen dann einen kleinen Hang empor an eine Hangkante und treten in das ein, was auch ganz spannend ist nach dem Moos, nämlich unsere Nichtstun-Wildnis. Steinbruchelemente, Felsen vermischen sich mit einem neuen Dschungel, alle Grüntöne, Brauntöne der Äste und Steine vermischen sich. Wir gehen weiter nach oben, erreichen eine Berme, eine Ebene aus der alten Steinbruchzeit, ein schmaler Pfad windet sich durch das Grün und wir treten an eine ganz große Felswand. Das ist Sandstein, permischer Sandstein, also nicht der Buntsandstein, sondern heller Sandstein, grau-gelblich wirkend und wir spüren einen richtigen Kraftplatz. Eine neue Wildnis vermischt sich mit dem alten Menschenwerk, eine riesige Felswand. Weiter oben hören wir mit Glück auch den Uhu rufen, je nach Jahreszeit, der brütet nämlich bei uns und wir halten hier inne. Dann gehen wir schmale Pfade weiter. Wir haben durch diese Wildnis ein Pfadsystem gelegt, insgesamt fast 4 Kilometer. Aber jetzt am Anfang gehe ich die kleine Runde, laufen über einen alten Schienenstrang aus der Steinbruchzeit. Links und rechts sind Holunderbüsche, dichtes Efeu, Bäume, Buchen, Haseln, Eichen, ein paar Robinien dazwischen. Und wir gehen auf und ab und dann auf einmal öffnet sich vor uns ein Felsengang. Fahne, Efeu an den Seiten und da gehen wir durch auf unebenen, schmalen Pfaden weiterhin durch eine schmale Felsenschlucht, klein, aber intensiv. Und dann öffnet sich wieder der Raum und eine Lichtung entsteht, wo Haselbäume, Eichenbäume dastehen, die von Efeu umrankt sind. Wir nennen es die Efeuhalle. Auch da verweilen wir einen Moment und die Szenerie ist eine andere. Nicht mehr die enge Steinbruchschlucht, die Felswände, sondern es ist lichter. Wildnis kann auch Licht sein. Es ist ein durchgewachsener Niederwald, der ganz andere Aspekte hat. Auch das genießen wir. Es sind andere Pflanzen da, Nieswurz, aber auch im Sommer viele Buschwindröschen. Es ist ein lichter Wald. Dann gehen wir nach unten. Folge nicht den Pfaden, die weiter nach oben führen. Hier verzweigt sich nämlich unser Pfadsystem. Man kann wirklich den ganzen Tag hier im 8 Hektar Gelände wandern. Gehen wieder runter Richtung Museumshof. Treten nach 5 Minuten durch einen Waldrebenvorhang wieder in die Zivilisation. Aber nicht irgendeine Zivilisation. Wir befinden uns jetzt im Schmetterlingsgarten. Wir nennen es Schmetterlingsreich. Im Hochsommer sind bis zu 1000 Falter aus 20 Arten in der Luft, weil wir hier alle Tricks anwenden, die man so anwenden kann als Naturgärtner, als Naturschützer. Wir genießen die Schmetterlinge und auch dieser Schmetterlingsgarten ist gestaltet. Moosgarten, Schmetterlingsgarten gestaltet, aber wir waren eben in einer Wildnis, die ungestaltet ist. Beides ergänzt sich. Wir berauschen uns an Schmetterlingen, an der Farbenblütenpracht vieler heimischer Pflanzen, Strukturreichtum. Und gehen dann erstmal zurück in den Museumshof, wo wir tief durchatmen und guten Tee trinken. Da halte auch ich jetzt erstmal inne, berauscht mit allen Sinnen von diesem Naturrundgang am ganz eigenen Platz hier nahe der Natur in Staudernheim.
Ich möchte jetzt erstmal durchatmen und meine Hände schütteln, ausschütteln. Aber wir müssen ein bisschen weitermachen. Und zwar gibt es ja nicht nur diesen Außenbereich, es gibt ja auch einen Innenbereich. Möchtest du da auch einmal kurz erzählen, was ist das Konzept dieses Museums und was sieht man im Indoor-Bereich? Der Außenbereich ist sicherlich die Attraktion oder der erlebnisreichere Teil, sage ich mal vorsichtig, du siehst das vielleicht aber auch anders. Aber erzähl's mal mit deinen Worten bitte.
Nein, ist absolut korrekt. Wir sind quasi ein Gesamtkunstwerk und das Gesamtkonzept ist uns wichtig. Wir sind ein richtiges Museum, übrigens auch engagiertes Mitglied im Deutschen Museumsbund, nennen uns Nahe der Natur, Mitmachmuseum für Naturschutz, vollständiger Name. Besteht aus einem großen Freigelände, 8 Hektar, aber auch Häusern, vor allen Dingen das alte Sandsteinhaus, das wir Museolum nennen. Der Kern des Museums gemütlich und da gehen wir auch rein und betreten eine Ausstellung auf 2 Etagen. Die 3. Etage ist unser Archiv. Wir sammeln auch richtig zu Mensch-Natur-Beziehungen, Naturkunde und Naturschutz. Also nicht nur Naturhistorie, wie andere Naturmuseen, sondern wirklich betont auf Mensch-Natur und gehen dadurch kleine Schatzkammern.
Und wie kommt man dazu, ein Museum zu erschaffen und zu eröffnen? Also, dass man ein Museum irgendwann mal übernimmt und weiterführt, das kennt man. Aber dass man selber ein Museum erschafft, eröffnet, wie kommt es dazu? Also was hat dich dazu getrieben?
Manchmal werden ja Träume durchaus wahr und trotzdem träumt man immer weiter. Es war schon immer ein Traum, Naturschutz nicht spröde, sondern engagiert, kreativ und Museum nicht staubtrockener als Abenteuerort miteinander zu verbinden. Ich selbst habe Naturschutz studiert und mit der Familie, wir sind alle ökologisch drauf und naturschutzorientiert drauf. Meine Frau Ursula, die Kinder Sarah und Elisa, jetzt erwachsen, sind alle im ökologischen Bereich tätig. Und dann haben wir uns einen Traum erfüllt, nämlich ein Museum für Naturschutz als besondere Kombination entwickelt. Der Anlass war durchaus sehr trivial, weil wir hatten in einer kleinen Mietwohnung gewohnt und die kleinen Mädchen wurden dann nicht mehr klein, sondern immer größer. Wir brauchten eine größere Mietwohnung. Wir haben keine gefunden, jedenfalls nichts Bezahlbares. Und dann haben wir angefangen, naja, wenn wir uns schon verändern müssen, von der kuscheligen kleinen Mietwohnung, dann springen wir richtig und haben nach Gehöften auch gesucht. Und wir sind nicht die Typen, die auf dem 400 Quadratmeter Neubaugebiet Grundstück so unglaublich glücklich werden würden. Wir haben dann nach alten Gehöften und Mühlen gesucht, nichts gefunden, lange gesucht. Und auf einmal war Immobilien-Scout ein alter Steinbruch angeboten. Und irgendwas hat mich da in der Anzeige schon gepackt. Das stand Übliche drin, wenn was irgendwie nicht so ganz gut ist für talentierte Handwerker. Sind wir hingefahren, haben einen vermüllten alten Steinbruch gesehen, waren aber begeistert, haben unsere Vision gesehen. Und dann sind wir ins kalte Wasser gesprungen, wohlgemerkt mit der Vision, dass man hier Museum und Naturschutz auf Eigengelände verbinden kann, und sind gesprungen und haben dann erstmal aufgeräumt, entwickelt, aber nach 2 Jahren das Museum erst eröffnet, als besondere Kombination mit dem Konzept Indoor, Innen, Außen und eine besondere Nische. Und das möglichst lebendig, ohne Zeigefinger, ist uns ganz wichtig. Natürlich auch mit Kaffeebetrieb, weil Naturschutz und Museum muss auch genossen werden, und haben unser eigenes Konzept, das, glaube ich, in dieser Kombination ja selten bis einzigartig ist.
Was hast du davor gemacht? Also hast du studiert und hast direkt das Museum eröffnet? Hast du dazwischen was anderes gemacht, und warum hast du das dann aufgegeben?
Gefunden haben wir das 2009, muss ich dazu sagen, und 2010 sind wir hier eingezogen. Davor habe ich seit 1992 im professionellen Naturschutz gearbeitet, wo ich auch weiterhin ein Grundgehalt verdiene. Und ich habe von der Pike auf Ökologie und Naturschutz studiert, Grundstudium Naturwissenschaften in Mainz und dann damals den ersten Studiengang in Mitteleuropa in Naturschutz beim großartigen Professor Plachter studiert. Und da haben wir wirklich Naturschutz von der Pike aufgelernt. Nach dem Diplom Naturschutz, über Biologie ging das, man nennt sich dann Naturschutzbiologe, gab es damals auch noch nicht, bin ich dann nach Leipzig ans Umweltforschungszentrum und habe da 6 Jahre Naturschutzforschung gemacht in Braunkohlevogellandschaften und habe die Faszination von Naturdynamik, Sukzession so richtig erforscht. Wie kommt die Natur zurück? Habe dann dort promoviert als Doktorat in der Geographie und bin dann ans Bundesamt für Naturschutz und weitere Stellen. Und wie das eben so ist in 90er und Nullerjahren, man hat keine Dauerstelle bekommen, ist von Projektstelle zu Projektstelle. Und irgendwann war eine Dauerstelle in Rheinland-Pfalz frei am Landesamt für Umwelt. Da bin ich dann auch gesprungen, habe dort 18 Jahre gearbeitet, habe das Natura 2000-Gebietssystem im Grunde aufgebaut für Rheinland-Pfalz. Bin dann ins Saarland gewechselt, wo ich heute noch im Umweltministerium des Saarlandes arbeite. Aber die Behördenarbeit, die Naturschutzarbeit, die man dort so macht, ohne jemand nahezutreten, ich bin dort eigentlich glücklich, ist halt doch nicht das Kreative, wie man es will. Man weiß allmählich, was funktioniert im Naturschutz und was nicht und warum was nicht funktioniert. Und da was Eigenes aufmachen, ergänzend zu all dem anderen, das war mein Lebenstraum und das leben wir. Meine Frau ist studierte Limnologin, auch Biologie. Wir haben das in Marburg kennengelernt und dann haben wir als Team das hier gemeinsam entwickelt. Aber ich muss schon sagen, ich war der Schubser, ich wollte das unbedingt. Und heute sind wir eine, ja, im Großen und Ganzen glückliche Familie, die hier lebt. Die Kinder gehen eigene Wege, arbeiten aber hier mit. Alle sind im ökologischen Bereich. Ja, ich lebe meinen Traum.
Und dann wollen wir mal weiter über deinen Traum sprechen. Ich bin ehrlich, wenn ich an Museum denke, dann denke ich zuerst an verstaubte Vitrinen. Dann denke ich an lange Texte, die man nicht lesen möchte. Und dann denke ich noch daran, wie ich als Kind im Museum immer leise sein musste, was aber immer schwierig war, weil entweder die Räume hallen oder der Boden knarzt. Und du hast eben selber gesagt, du wolltest Museum lebendiger machen. Wie machst du das lebendiger?
Ich bin erstmal dankbar, Jens, dass du die klassischen Klischees von Museen aufbereitest. Ja, du hast recht und du hast auch wieder nicht recht. Seit vielen Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, haben sich Museen schon modernisiert. Wir haben das Hands-on-Museum, Mitmachmuseen, Kindermuseen. Das sind keine jetzt ultra neue Konzepte, es gibt schon länger. Das Image vom staubigen Museum hängt aber immer noch in vielen Köpfen und in der Tat, man findet auch staubige Museen. Aber angeregt durch diese neue Museumswelt, durch neue Methoden. Das Medium Ausstellung bietet alles, was das Herz begehrt. Du kannst neue Medien integrieren, du kannst kurze, lange Texte, keine Texte machen, anfassen, staunen, alle Sinne auf Empfang. Das hat mich schon immer fasziniert. Für mich waren und sind Museen, wenn sie gut gemacht sind, Abenteuerorte. Aber es gab noch kein Museum für Naturschutz, für Mensch-Natur-Beziehungen. Das bespielen immer mal andere sehr gute Naturmuseen mit. Es gibt in Bonn ein Museum für Naturschutzgeschichte, auch sehr schön. Aber zeitgenössischer Naturschutz, ja, Naturschutz wie erlebt, das gab es noch nicht. Und da wollte ich eben ein modernes Museum ohne lange Texte mit neuen Methoden verbinden. Und das haben wir gemacht. Und ich halte wirklich auch bewusst den Begriff Museum hoch. Wir wurden anfangs gewarnt, den Begriff nicht zu verwenden, weil schlechtes Image bei manchen. Aber nein, wir setzen es bewusst in Szene, weil wir stehen zum Museum. Genauso wie wir für Naturschutz stehen. Museen, jeder, der das hört, Museen, geht rein, geht in gute neue Museen, egal ob Kunst, Geschichte, Natur. Die guten neuen Museen sind wundervolle Abenteuerorte, Dialogorte. Ich selbst habe durch Museen ganz, ganz viel gelernt. Ob das das große Senckenberg-Museum ist, Museum für Naturkunde in Berlin oder kleine Heimatmuseen, die charmant sind, die authentisch sind. Museen sind großartig und wir wollten unser Konzept, ein eigenes Konzept, angedockt daran entwickeln. Das haben wir. Aber wie es mit Träumen ist, die man lebt, man hat immer Gefahren und Risiken. Es ist nie einfach. Deshalb Träume zu leben ist wunderbar, aber es hat auch immer neue Herausforderungen.
Okay, und jetzt wollen wir mal über die Inhalte sprechen, nämlich die Wildnis. Bevor wir über die Wildnis bei dir sprechen, würde ich gerne mal von dir wissen, wie du erstens Wildnis definierst und zweitens oder insbesondere Wildnis in Deutschland. Also vielleicht kennen einige den Hainich und vielleicht kennen einige noch den Reinhardswald. Da gibt es ja auch Teile, die als Wildnis tituliert werden. Wie definierst du Wildnis in Deutschland?
Also Wildnis ist kein geschützter Begriff. Es gibt nicht die eine Definition. Gleichwohl gibt es Fachkonventionen, wie zum Beispiel die vom Bundesamt für Naturschutz, die ich zugrunde lege und ich vereinfache die. Wildnis ist ein Raum, der ab sofort nicht mehr aktiv beeinflusst ist. Er entwickelt sich frei und zieloffen. Das entscheidende Wort bei Wildnis ist zieloffen. Das heißt, wir lassen alles zu, was kommt. Wichtig, nicht gemeint ist die ursprüngliche Wildnis, die es früher mal gab. Die können wir nicht wiederherstellen. Und in Europa gibt es kaum Räume, wo es die noch gibt. Natur und Wildnis entwickeln sich immer neu und nach vorne. Das ist wichtig zu verstehen, weil es ein verbreitetes Missverständnis ist. Wir wollen nicht irgendeinen Zustand von vor 1000 Jahren wiederherstellen, sondern wir wollen Räume, auch menschengemachte Räume, die wir haben, neu entwickeln. Und das ist eigentlich auch der Kern jeder guten neuen internationalen Wildniskonvention. In Deutschland haben wir das Problem, dass wir ja keine alte Wildnis haben oder kaum Reste. Es gibt Anklänge daran. Aber auch jeder Nationalpark, der eigentlich Wildnis hat in der Kernzone, der hat diese Wildnisdefinition mal mehr, mal weniger konsequent umgesetzt. Wir machen es ganz konsequent. Oder einfach gesagt, nichts tun. Ganz einfach nichts tun. Und dieses Wort, wenn man es durchdenkt, ist gerade in Deutschland mit der höchste Provokation und Revolution, die man machen kann. Und das machen wir. Revolutionär, begeistert, für manche auch provokant, aber unglaublich wirkungsvoll und schön. Denn was da entsteht, lässt sich nicht vorhersagen, aber ist immer spannend, überraschend. Manches lässt sich vorhersagen, klar. Man ist nicht ganz ahnungslos, aber auch ich erlebe immer neue Überraschungen. Auch in meiner Forschungszeit in Leipzig, in Braunkohlevogellandschaften, obwohl wir Vorhersagemodelle hatten, es kam immer etwas anders in der Sukzession. Wildnis ist nicht immer dunkel. Wildnis ist faszinierend vielfältig und wir haben einen kleinen Raum. 8 Hektar ist nicht so viel. Das sind 80.000 Quadratmeter, also so klein ist es auch wieder nicht. Aber von oben gesehen ist es ein, Verzeihung, Fliegenschiss in der Landschaft. Aber vielleicht der schönste Fliegenschiss, der es gibt, weil wir haben dunkle Ecken, wir haben helle Ecken, es ist voller Dynamik und Natur heißt Dynamik. Die Natur der Natur ist die Veränderung. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, das ist mein Lieblingssatz. Die Natur der Natur ist die Veränderung und da sind wir mitten in der Wildnis.
Und jetzt lebst du aber auch davon, das heißt, du verdienst damit dein Geld. Also wir müssen da ja nicht weichgespült drauf schauen, sondern es geht ja auch um die Existenz. Kann sich die Natur oder könnte sich die Natur auch so verändern oder die Wildnis so verändern oder hat sie das vielleicht auch schon mal bei dir, dass sie unattraktiv wird für die Gäste? Also das könnte das passieren? Kannst du dir das vorstellen oder ist das mal passiert?
Das heißt, was ist unattraktiv, ist die Frage. Ja, es gibt zum Beispiel dichte Brombeerbestände, die wirken etwas öde. Aber wenn man etwas ökologisches Wissen hat, weiß man, an Brombeeren sind über 100 Schmetterlinge gebunden. Brombeere ist die Superpflanze. Da relativiert sich schon mal die Eintönigkeit. Aber natürlich ist es dann jetzt nicht gerade mega, wenn der Wald auf einmal mit der Unterschicht Brombeergebüsch ist. Aber wenn der Wald sich dann wieder schließt, drehen die Brombeeren zurück und es kommen andere. Oder Wildschweine gehen durch, wühlen Boden auf, ganz wichtige Funktion, und dann ist da eine Störstelle. So dass zeitweise schon mal Phasen entstehen, die einem nicht gefallen müssen, obwohl auch die wertvoll sind, auf eigene Art. Wobei wertvoll ist falsch, wir sollten nicht immer bewerten in Wildnis, die eine eigene Berechtigung haben, die sich dann aber wieder verändern. Oder Beispiel, vor 3 Jahren kam der Eichenprozessionsspinner, wie aus dem Nichts hat unsere Eichen befallen. Auch der ist Natur. In dem Jahr waren wir nicht begeistert, haben wir einige Wege umgelegt. Im nächsten Jahr war er weg. Und so entsteht immer was Besonderes. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass wir Wildnisräume zulassen. Nicht, weil wir insgesamt Deutschland, Europa verwildern lassen müssen, obwohl die Vorstellung mir jetzt auch keine Angst einjagen würde, sondern Wildnis ist ergänzend zu Nutzlandschaften. Ganz, ganz wichtig, ergänzend zu Nutzlandschaften. Es ist nicht besser oder schlechter. Wir brauchen aber auch ergänzend zu Landschaften, wo wir nutzen, wo wir von leben, nutzungsfreie Räume, weil die zum Leben dazugehören. Ohne Wildnis fehlt was. Oder wie es Henry David Thoreau in meinem Lieblingssatz ausdrückte, die Wildnis ist es, die die Welt bewahrt. So sehe ich das auch.
Wenn du mich am Anfang des Gesprächs gefragt hättest, sag mir mal 3 Worte, mit denen du Wildnis beschreibst, dann hätte ich gesagt, grün, dunkel und Tiere.
Mhm.
Grün können wir uns, glaube ich, darauf einigen, ist viel dabei, Tiere bestimmt auch, aber dunkel, hast du jetzt schon mehrfach gesagt, ist es nicht zwingend. Und nichtsdestotrotz, ich sage mal, Wildnis ist dunkel, weil ich sehe Steine, ich sehe Moos, du hast es auch schon beschrieben, ich sehe Eichenbäume, umgefallene Bäume, Totholz, Brombeerbüsche, das alles steht jetzt für mich nicht für Licht. Wie sieht lichte Wildnis aus? Was muss man sich da vorstellen? Was kann man da sehen?
Eine wunderbare Frage, weil das werden wir auch häufig gefragt. Jeder denkt, Wildnis, haben manche Besucher schon gehabt, oh Gottes Willen, wenn ich nichts tue, es überwuchert mich. Und da macht sich ein Kopfkino breit, wie Schlingpflanzen durch die Häuser wachsen und die Menschen erwürgen. Kleine Horrorshow. Nein, Wildnis kann auch Licht sein. Und da gibt es 2 Möglichkeiten. Einmal die alte Wildnis von früher, die offen gehalten worden ist, parkartig von wilden Weidetieren, die heute nahezu ausgestorben sind. Gleichwohl haben wir Rehe und Hirsche, die auch immer wieder für Dynamik sorgen. Aber wie ich schon sagte, zur alten Wildnis können wir nicht zurück, es sei denn, ich mache ein wildes Weideprojekt. Wunderbar übrigens, bin ich ein großer Freund von. Aber wir machen hier die Nichtstun-Wildnis in Ergänzung zu all dem anderen. Aber trotzdem kommen Tiere und schaffen immer wieder neue kleine Freiflächen. Die andere Möglichkeit, dass Wildnis Licht ist, haben wir. Wir haben nämlich sehr flachgründigen Boden. Und da entsteht an einer südexponierten Stelle zum Beispiel ein sehr lichter Eichenwald. Der ist übrigens schon seit 100 Jahren da und der wird und wird nicht dunkel. Das ist ein richtig lichter Wald, weil es flachgründig ist. Man muss dazu sagen, wir haben im Nahland fast Mittelmeerklima. Leider ohne Mittelmeer, aber Mittelmeerklima. Und auf dieser Südkante ist es richtig brennend heiß, flachgründiger Boden. Trotzdem wächst auch ein Wald. Der wird auch noch in 100 Jahren wachsen. Der erhält sich selbst, auch der verändert sich. Aber der ist insofern relativ stabil, dass er immer Licht bleiben wird. Und da hat es ganz andere lichte Tiere. Auch Offenlandarten kommen da rein, trotz einer gewissen Überschirmung. In Ergänzung zu den dschungeligen, dunklen Ecken, die es auch gibt. Und beides ergänzt sich wieder wunderbar. Wildnis ist Vielfalt. Je nach Standort macht die Natur immer was, was dorthin passt. Das kann auch mal phasenweise relativ licht sein. Entweder durch Weidetiere, großartige Konzepte, die wieder einzuführen, oder in Nichtstun-Wildnis, auch wichtig, nicht schlechter, nicht besser, durch besagte Effekte.
Wenn wir uns wieder die andere Seite anschauen, also den dunklen Bereich, denn den gibt es ja doch auch. Und man stellt sich halt vor, man würde dort reingehen, also man wäre zum Beispiel an einer Pforte oder an einer Kante und würde in diese dunkle Wildnis reingehen, erfüllt das viele Menschen mit Unbehagen. Und ich denke, dieses Unbehagen ist auch begründet oder ich konnte es gar nicht beschreiben, warum das so ist, aber du hast es mir gesagt, denn es findet ein Rollenwechsel statt. Erklär uns mal bitte den Rollenwechsel, der passiert, wenn der Mensch in die Wildnis geht.
Oh ja, das ist ganz wichtig. Das ist auch ein verbreitetes Vorurteil, das Wildnis Menschen ausschließt. Nein, wir öffnen ja Wildnis für die Menschen. Wildnis in unserem Konzept ist für die Menschen da. Aber wir machen einen Rollenwechsel. Sonst haben wir immer die Rolle zu bestimmen, zu gestalten. Auch im Naturschutz zu sagen, ich entwickle die und die Ziele. Nein, Wildnis ist ein Ausbruch aus dem Zielegefängnis des Naturschutzes. Wir wechseln die Rolle weg vom Gestalter, Nutzer hin zum Beobachter, zum Forscher, zum stillen Genießer. Nichts aktiv verändern, aber genießen, was unter aktuellen Umweltbedingungen, aktuelles Klima, aktuelle Stoffflüsse, die wir nicht direkt beeinflussen können, die aber auf die Fläche wirken, wie sich unter aktuellen Bedingungen, die von außen reinkommen, eine Fläche frei entwickelt. Das ist, wie gesagt, unglaublich faszinierend, aber wir sind mittendrin. Wir lernen, wir genießen und die Menschen reagieren unterschiedlich. Manche haben erstmal Berührungsängste, manche sind begeistert und jeder, wirklich jeder erkennt, hier ist was anderes. Und wenn was anders ist, man nennt es auf schlau Differentialerfahrung, die Erfahrung, dass etwas anders ist, da fängt Öffnung an, da fängt Bildung an, da passiert was im Kopf und auch im Herz. Und daran gilt es anzuknüpfen, dann eröffnet sich die Mensch-Natur-Beziehung. Übrigens, wenn ich das noch anfügen darf, Wildnis ist keine Erfindung von ideologischen Naturschützern. Wir kommen aus der Wildnis und alle indigenen Völker und auch alle Hochkulturen haben bewusst Räume auch, die nutzungsfrei sind, die auch jagdfrei sind, wo man eben je nach Glaube den Naturgeistern huldigt oder bestimmten Göttern oder auch einfach zur Ruhe kommt. Und das ist uns ein bisschen abhandengekommen. Aber alle Kulturen haben das. Wildnis ist für mich quasi eine Kulturaufgabe, wieder solche Räume bewusst in die Kultur einzuführen. Gleichzeitig Kulturaufgabe wörtlich genommen, wir bestellen hier keine Kultur. Wir haben die Rolle des Beobachters, Genießers, Stauners und das macht uns auch zum Stück weit gesund in Ergänzung zu Nutzlandschaften.
Das heißt, der Mensch, der aus der Kulturlandwirtschaft kommt, soll auch zu euch kommen, um zu genießen und um runterzukommen, um runterzufahren, um zu erleben. Und können das auch alle? Also ich denke mal, zu euch kommen ja viele Menschen und Menschen sind von Grund her ja doch verschieden, zum Glück. Was erlebst du da? Also setzen sich da alle hin und öffnen die Hände oder was erlebst du?
Ja, wunderbare Frage, wunderbare Beobachtung. Erstmal, ja, die Menschen sind verschieden. Und wir mögen die Verschiedenheit der Menschen. Manchmal ist es anstrengend, gebe ich zu, aber insgesamt ist es wunderbar. Und die Menschen reagieren unterschiedlich. Fast jeder, wirklich fast jeder, ist fasziniert. Und dann kommen die Verschiedenheit. Die einen sind begeistert, die anderen brauchen erstmal Interpretation, Übersetzung. Die bieten wir an, wer das möchte. Das sieht man auch, wie die Leute darauf reagieren. Wir haben auch Infotafeln, wir haben Personalführungen. Je nachdem, wer kommt, lassen wir den erstmal. Manche wollen sofort eine Einführung. Dann reagieren auch manche mit Angst, das gibt es auch mal. Aber alle sind fasziniert. Also das ist die Gemeinsamkeit und das ist auch schön zu wissen in diesen Zeiten, in diesen Krisenzeiten, dass Menschen sich trotzdem erkennen und berühren lassen, hier ist was anders, hier ist was spannend. Nicht alle finden es gleich schön, aber jeder findet es spannend. Und dann führen wir die Leute rein oder können auch reingehen. Manche gehen vorsichtig rein, andere rennen regelrecht rein. Und wir haben alles hier. Wir haben alt, jung, wir haben Profis, wir haben Leute, die gar nichts mit Natur zu tun haben. Und das gefällt uns auch gut, dass wir kein Ökomuseum von Ökos für Ökos sind, sondern wirklich ein Museum offen für die Welt, für alle. Natürlich gibt es Leute, die können damit gar nichts anfangen. Das gibt's, die sind naturfremd. Aber selbst die merken, hier ist was anderes. Und daran setzen wir an. Und interessant ist auch, wenn man mit Kindern Jugendgruppen arbeitet. Meine Frau macht das überwiegend, ich mache eher die Erwachsenen, wobei wir mischen auch. Und gerade Jugendliche haben Schwierigkeiten, sich auf den schmalen Pfad zu orientieren, die wir anbieten. Wir bieten hier also auch Sinnes- und Motorikschulung quasi nebenbei an. Und die rennen erstmal und die Smartphones werden immer weniger, weil die müssen sich auf sich konzentrieren. Und zunächst hören die keine Vögel, sehen keine Schmetterlinge. Und nach, auch durch Leitfragen von uns, öffnet sich das. Und schön ist dann, wenn es so besondere Momente sind, wie meine Frau erlebt hat, die erzählt es immer begeistert, ein 16-jähriger Junge stand dann am Felsenreich, einer der besonderen Plätze, und gesagt, das ist ja ein Heiligtum. Ja, das läuft dann gut den Rücken hinunter und da merkt man, da passiert was. Und das waren naturfremde Leute.
Okay, und wenn du sagst, die müssen sich auf sich selbst konzentrieren, dann meinst du damit auch, also nicht, dass sie zu sich finden müssen, sondern dass sie motorisch aufpassen müssen, ne?
Ja, wir arbeiten mit einem Trick. Den Trick nennen wir Wandelpfade. Wir führen bewusst schmale Pfade ins Gelände und nennen das Wandelpfade. Assoziation, Lustwandel, langsam. Die Pfade sind bewusst gewunden. Und sie sind entscheidend schmal. Man kann nicht nebeneinander gehen. Und naturbelassen. Das heißt, man muss aufpassen, wohin man tritt. Steine, Wurzeln, sie sind so angelegt und gepflegt, dass man gehen kann. Aber manchmal muss man über einen Baumstamm gehen, manchmal sich unterm Ast bücken. Natürlich schneide ich Dinge zurück, die wehtun können. Brombeerzweige ragen in der Regel nicht hinein, die schneide ich zurück. Aber alles andere berührt. Wir nennen es auch nah der Natur, wörtlich. Und da laufen die Leute schmal über Pfade und werden berührt und müssen sich voll drauf konzentrieren. Und das ist schon mal ein Trick, um die Leute einfach zu entschleunigen. Und das funktioniert. Und dann kommt Gefühl, kommt Sinneserlebnis und Fragen. Ganz viele Fragen, die wir dann auch im Museum, in der Ausstellung oder in Bildungsangeboten aufgreifen können. Und da sind wir auch sehr vielgestaltig aufgestellt. Und da gehen wir richtig rein ins Herz des Museums. Aber dieses Freigelände, die Freierfahrung ist eben auch wesentlich. Innen, außen verbinden sich bei uns.
Und jetzt ist es ja für dich als gruppenführende Person im Museum oder für deine Frau, habt ihr natürlich die Rolle derer, die die Fragen beantworten. Du hast mir aber auch erzählt, dass es für dich ganz, ganz wichtig ist, den Menschen immer zuzuhören. Sei es innerhalb des Museums oder überhaupt. Du hörst immer sehr viel den Menschen zu. Warum ist das für dich selbst oder für dich persönlich so wichtig?
Erstmal muss ich als Umweltbildner, der ich ja auch bin, wissen, wo die Menschen stehen, um überhaupt anzusetzen. Also gilt es erstmal, bevor man losplappert, zuzuhören, wo stehen die Leute, was möchten die Leute, welche Anknüpfungspunkte haben die. Das ist so, ich sag mal, die didaktisch-theoretische Komponente. Dann gibt es eine ganz praktische. Die Leute kommen oft in der Freizeit zu uns. Gut, wir haben auch Firmen und Schulklassen, aber oft kommen die ja in der Freizeit. Und dann haben die meisten heute ein Mitteilungsbedürfnis. Das heißt, ich habe manchmal gar keine Chance, viel zu reden. Die reden erstmal mit mir. Und dann die Verschiedenheit der Menschen, die schön faszinierend ist, will ich ja auch erstmal begreifen. Und dann komme ich in die Zuhörrolle erstmal rein, bevor die Leute was wissen wollen. Die sind ja auch neugierig. Und dann kann ich gezielt daran anknüpfen. Und man lernt allmählich, dass eine Frage, eine Gegenfrage, eine offene Frage vielleicht oft die bessere Antwort ist, als einfach pseudo-besserwisserisch die Fakten darzulegen. Natürlich legen wir auch knallharte Fakten dar, an Stellen, wo es angemessen ist. Es gibt im Museum auch Faktentexte, die gibt es, die sind auch wichtig. Aber mindestens so wichtig sind offene Fragen. Wir wollen die Leute ja nicht bevormunden, sondern anregen. Aber nicht irgendwie in eine falsche Esoterik-Ecke, sondern mit Fakten anregen. Und da gibt es wirklich Dialoge. Und Dialog, das Wichtigste am Dialog, heißt auch zuhören. Wir haben im Jahr derzeit knapp 10.000 Besucher, Tendenz immer steigend. Die verteilen sich natürlich, aber wir erleben die ganze Vielfalt der Gesellschaft. Das ist wunderbar, auch wunderbar anstrengend. Und wenn man da nicht zuhört, lernt man die Menschen nicht kennen und kann sie auch gar nicht abholen und bedienen, wer sich denn bedienen lassen möchte. Und das sind auch Unterschiede. Es gibt Leute, die wollen gleich viel wissen. Sehr gerne. Wir sind Profis und möchten Profis sein. Wir möchten auch die Rolle erfüllen. Also es ist kein Museum, wo man nur labert oder ohne Tiefgang Bäume umarmen kann. Nichts gegen Bäume umarmen kann man auch bei uns machen, bitte sehr. Aber wir wollen eben mehr, was mehr mit verbinden. Aber manche wollen einfach nur Sinneswahrnehmung, manche wollen mehr wissen. Und diese unterschiedlichen Ebenen, ich sage mal von der platten allgemeinen Ebene, die wichtig ist, einfach mal nur Natur mit allen Sinnen erleben, bis zur Profi-Ebene. Wie mache ich Naturschutz? Wie bringe ich die Welt voran? Wie schütze ich Natur? Was habe ich für Möglichkeiten? Und alles dazwischen, das bieten wir an. Und dazu muss ich erstmal die Leute kennenlernen. Das ist gar nicht so schwer, weil hier in diesem Gelände im Museum öffnen sich viele. Und wer sich nicht öffnen will, auch okay, auch das haben wir, der hat einfach eine kurze Berührung mit einer anderen Welt und denkt darüber vielleicht zu Hause nach. Auch das erleben wir oft, dass Leute dann wiederholt kommen und immer tiefer hineingehen.
Und wenn ich jetzt als Tagesgast zu euch komme und möchte Natur und Wildnis erleben, dann habe ich ja eben schon meine klischeehaften Adjektive genannt, wie ich mir Wildnis vorstelle. Und das impliziert ja auch irgendwo immer, dass Wildnis auch vom Zufall lebt. Also wie sich Natur weitergestaltet. Und jetzt habt ihr aber sowas wie einen Schmetterlingsgarten und einen Moosgarten. Das hört sich ja nicht nach Zufall an, sondern das hört sich ja an wie gewollt. So, und das ist es ja auch. Da braucht man ja keinen Hehl draus machen. Also warum gibt es diese extra definierten Bereiche, wo man, ja, die ja zur Wildnis irgendwo gehören, aber irgendwo nicht so in so konzentrierter Form?
Genau, richtig. Wir haben Wildnis und wir haben gestaltete Bereiche. Über Wildnis haben wir schon geredet, aber wir haben auch bewusst gestaltete Bereiche. Wir drehen das Verhältnis nur um. In der richtigen Welt draußen ist fast alles gestaltet und kaum was wild. Bei uns ist 90% Wildnis im Sinne von Nichtstun-Bereich und 10% etwa, immerhin 10%, bewusst gestaltet. Hier machen wir quasi eine Leistungsschau in Miniatur des Artenbiotopschutzes, gestaltenden Habitatschutzes. Mit zwei Bereichen, die auch besonders sind. Im Schatten einen einzigartigen, in der Größenkompensation einzigartigen Moosgarten. Das ist eine, ja, ich glaube auch überregionale Attraktion, wo viele Leute nur wegen des Moosgartens kommen. Das ist gestaltet. Und der sonnige Bereich haben wir einen Insektengarten, einen Schmetterlingsgarten nach allen Kunstgriffen gemacht, die man machen kann. Auch da imitieren wir Kulturlandschaft im Brennformat. Und diese Kultur, diese Gestaltung ergänzt die Wildnis und umgekehrt. Und das wiederum wird im eigentlichen Museum, in den Häusern, im Museum und Nebengebäuden, die haben wir auch, aufgegriffen. Und so entsteht eine Gesamtkomposition, die in dieser Form einzigartig ist. Und der Schmetterlingsgarten und der Moosgarten, der zieht ganz viele Leute an. Und was uns genauso wichtig ist, ganz viele wunderbare Tiere. Der Schmetterlingsgarten im Sommer ist die Top-Attraktion. Und ganz direkt der Moosgarten, der immer anders ist und bezaubert. Jeder Augenblick ist anders. Das gilt fürs Leben, das gilt für unsere Einrichtung und das bilden wir ab.
Jetzt weiß ich nicht, ob die Frage richtig gestellt ist. Also ob du ein Ziel hast. Also deswegen, ich muss es so flapsig fragen. Also worum geht es dir? Ist es Naturschutz? Ist es Bewahren? Ist es Fördern? Ist es Beibringen? Was ist deine Prämisse? Oder hast du eine Prämisse?
Ja, wir haben ein Museum mit verschiedenen Ebenen. Genauso ist meine Antwort auch auf verschiedenen Ebenen. Ja, wir haben Ziele. Ein Ziel ist, knallhart Naturschutz realisieren auf unserer eigenen Fläche. Wir sind auch offen, wenn uns jemand andere Flächen anbietet, entsprechende Konzepte zu entwickeln. Aber wir haben 8 Hektar eigene Fläche. Das ist quasi ein privates Naturschutzgebiet. Nicht riesig, aber es wirkt. Wir haben über 60 Brutvogelarten allein in unserem Gelände. Natürlich keine eigene Population, aber ein Brutpaar auch von seltenen Arten wie Uhu oder Pirol. Also wir machen Naturschutz. Wir stellen Naturfläche bereit und jeder Quadratmeter zählt. Bei uns zählen 80.000 Quadratmeter. Dann haben wir die Bildungskomponente im Sinne von ohne Zeigefinger, wo wir eben Bildung anbieten. Auch da vielschichtig. Wir sind Bildung für nachhaltige Entwicklung zertifiziert. Machen da Bildung auf verschiedenen Ebenen mit Museum und mit Freigelände. Ganz verschiedene Programme. Dann gibt es noch als drittes die wissenschaftliche Ebene. Wir sammeln und forschen zu Mensch-Natur-Beziehungen. Was macht Naturschutz aus? Was funktioniert nicht? Welche Beispiele gibt es? Und diese wissenschaftliche Beschäftigung ist uns auch wichtig. Zusammengefasst, praktischer Naturschutz, Wissenschaft, Ökologie und Naturschutz und Bildung. Und damit hat auch mein Lebenstraum, Naturschützer zu werden, angefangen. Ich wollte die Bereiche vermitteln und das leben wir und können uns immer quasi neu erfinden, das weiter betreiben, verschiedene Variationen machen. Es wird nie langweilig, trotzdem haben wir unser Kernkonzept gefunden.
Du hast es eingangs schon gesagt, dass es so etwas wie bei dir oder bei euch wahrscheinlich so in der Form, dass es das nicht nochmal gibt, aber gab es für dich ein Vorbild, nachdem du gearbeitet hast oder nachdem du dein Museum und dein Gelände angelegt hast? Oder ist das komplett aus deinem Kopf entstanden?
Also erstmal möchte ich nicht so vermessen sein, zu sagen, wir sind grandios, besonders, einzigartig. Ja, wir haben eine einzigartige Kombination, aber wir haben natürlich Vorbilder. Wir haben uns ganz viel Museen angeschaut rund um Natur- und Kulturthemen übrigens auch. Wir haben uns Umweltstationen angeschaut, Nationalparkzentren, da gibt es hervorragende. Ich kann alle Zuhörerinnen und Zuhörer nur einladen, geht in Museen, geht in Nationalparkinfozentren, geht in Naturstationen, Umweltstationen. Da gibt es ganz viele großartige Programme und da gibt es viel Inspiration. Da haben wir natürlich uns inspirieren lassen und machen das auch weiterhin. Wir besuchen immer auch gerne andere Einrichtungen, haben auch Netzwerke. Aber aus dem haben wir das rausgefiltert, was uns gut tut, was hierher passt und dann daran ergänzend eigene Entwicklungen, eigene Ausstellungseinheiten angeschlossen und auch das eigene Konzept mit den besagten Bereichen Indoor, Outdoor, verschiedene Ebenen entwickelt. Die Kombination, die wir anbieten, ist einzigartig, aber vernetzt und überlappend eben in Randbereichen mit anderen Dingen, die es gibt. Und das eine ergänzt das andere.
Wenn ich jetzt als Tagesgast den Tag bei euch verlebt habe in der Wildnis, dann gehe ich wahrscheinlich sehr beseelt zu meinem Auto und fahre wieder nach Hause und spreche im Auto vielleicht noch darüber und überlege mir, Mensch, wenn wir sowas bei uns zu Hause hätten. Und darauf zielt natürlich jetzt meine Frage ab. Du hast ja ein Buch geschrieben, das heißt Mehr Wildniswagen. Und da gibt es auch einen kleinen Teil, aber es gibt ihn vom Sukzessionsbeet. Das heißt, dass es die Möglichkeit gibt, zu Hause auch ein ganz kleines bisschen Wildnis nicht nur zu wagen, sondern auch sich in den Garten zu holen. Kannst du das einmal ein bisschen erläutern und erklären, wie das gedacht ist?
Ja, zuerst mal wärst du damit der ideale Besucher. Du gehst beseelt nach Hause, angeregt, motiviert, begeistert, vielleicht auch manchmal irritiert, das gehört dazu. Und da passiert was in dir. Du kannst übrigens dich nicht nur ins Auto setzen, du kannst dich auch in Zug setzen. Wir haben einen Bahnhof in der Nähe, in 10 Minuten, auch das sehr zu empfehlen. Und ganz wichtig, viele Leute kommen mit der Bahn. Ja, und dann ist uns auch wichtig, dass wir nicht nur dich mit der Inspiration allein lassen. Du kannst bei uns erfahren, was du vielleicht nicht ganz so konsequent wild machen kannst, aber auch halb so wild. Zum Beispiel Sukzessionsbeet. Einfach ein Beet im Garten oder auch eine Blumenvase auf dem Balkon. Ein Nichtstunbeet. Da passiert einfach Sukzession. Du bietest einfach nur Erde an, idealerweise der natürliche Boden, der freigelegt ist oder ausgemarkert ist, und tust nichts und beobachtest. Natürlich wirst du irgendwann nach Jahren eingreifen, ist ja dein Garten, aber du erstmal eine Phase hast du, ich sag mal, Mini-Wildnis, phasenweise Mini-Wildnis. Das ist nicht konsequent die Wildnis, die ich jetzt definiert habe bei uns, aber man kann es auch halb so wild machen. Und da bauen wir Brücken in die Praxis. Du kannst Flächen aussparen, Wildnis auf Zeit machen oder die Lieblingsidee Sukzessionsbeet, ein Beet des Nichtstuns integriert in deine Kulturlandschaft, in deinen Garten. Und das ist eine Brücke zur Wildnis, ein Wildnisfenster. Und auch das ist spannend. Und wir haben viele Besucher, die genau das dann machen. Oder andere, die gestalten wollen, legen sich einen kleinen Moosgarten an, inspiriert durch uns. Oder pimpen ihren Garten auf für Schmetterlinge, für Insekten, mit Tricks, die wir im Schmetterlingsreich anbieten. Von Ausmagern über Mosaikprinzip bis hin zu Zeit geben. Zeit, die uns viel zu oft fehlt, die man hier wunderbar verbringen kann und die wir viel mehr auch fließen lassen können, um zu leben.
Also können wir zusammenfassen, alles halb so wild ist gar nicht so schwer.
Genau, oder man kann auch ordentlicher Unordnung machen.
Auch gut, ja. Mehr Wildniswagen ist nicht dein einziges Buch, du hast noch andere Bücher geschrieben. Magst du ein bisschen ruhig davon erzählen? Also wir können ja ruhig einen kleinen Werbeblock machen.
Ja, gerne, wobei das ist ja nicht nur Werbung, unser Wissen steckt auch in den Büchern. Ich habe die Bücher geschrieben, Mehr Wildniswagen ist das, was mir sehr wichtig ist, auch strategisch, konzeptionell. Da sind ganz viele Denkanregungen drin. Mehr Wildniswagen, wie die anderen Bücher im Parler Verlag erschienen, liebevoll gestaltet mit vielen Bildern. Das erste Buch ist auf Nachfrage entstanden durch Besucher, nämlich über Moose. Wie macht man dann einen Moosgarten? Da gab es im deutschen Raum wenig bis gar nichts. Es gab ein wunderbares Buch vom leider viel zu früh verstorbenen Moosforscher Frahm. Aber das war doch sehr theoriehaltig. Da habe ich mein erstes Buch geschrieben, Der Moosgarten heißt das, und erzähle die Wunderwelt der Moose, nicht nur zu Gärten, aber dann auch ein Ratgeberteil, wie man einen Moosgarten gestaltet, aber auch zur Ökologie der Moose und alles, was diese wunderbare Pflanze begehrt, auch sehr unterhaltsam, das war mir wichtig, weil alle meine Bücher im Parler Verlag zeichnen eins aus: Ich rede mit den Objekten, ich rede mit den Pflanzen, ich rede mit den Tieren. Besser gesagt, die reden mit mir. Es gibt immer auch kleine Interviewblocke, wo man staune, die Lebewesen, die Moose, mir überlegen sind. Das heißt, die machen mich auch mal fertig und ich lasse mich fertig machen. Und man lernt aber darüber sehr viel, kann lachen, kann schmunzeln, aber kann dann auch zum Wissensteil übergehen, wie macht man einen Moosgarten und wer keinen Garten gestalten will, was hat es mit Moosen auf sich? Und das andere Buch, das mir auch sehr wichtig ist, heißt Besonders Schmetterlinge. Da geht es um Landschaften, Naturgebiete, auch Gärten, auch kleine Gärten, wie man da für diese Schmetterlinge optimiert. Da gibt es schon viele andere gute Bücher, aber die Spezialität in meinem Buch ist, ich habe ein Alphabet für Schmetterlinge entwickelt, wo man wirklich von A bis Z all die wichtigen Maßnahmen zusammenführt aus der Forschung, aus der Praxis, aus der Bildung. Wie mache ich einen wirklich funktionierenden Schmetterlingsgarten? Das ist weit mehr als nur die richtigen Pflanzen einbringen, das auch. Es geht um Strukturen, es geht um das Mosaikprinzip, es geht von A wie Ausmagern, über B wie Brombeere und Brennnessel, über C wie keine Chemie, bis hin zu D wie lasst es dunkel im Garten. Und so geht es immer weiter bis zu M, der zentrale Buchstabe, Mosaik. Wir machen Mosaikstrukturen nach dem Vorbild natürlich der Wildnis. Dynamische Mosaike sind das Wesen der Wildnis. Das imitieren wir in einem guten Garten in klein. Bis hin zu U wie Unterschlupf und Z wie, das Wichtigste im Leben, Zeit, Zeit lassen. Und dann funktioniert das auch. Viele andere Online-Tutorials oder KI-Auswertungen oder Bücher gehen immer nur, welche Pflanzen gut für Schmetterlinge. Das gibt es bei mir auch. Aber mit dem Tendenz kommen lassen und dann eben die anderen Buchstaben, die Strukturen eben auch zu verbinden. Das ist besonders an meinen Büchern, dass sie Unterhaltung, Wissen und auch mal um die Ecke denken, verbinden. Der Moosgarten, besonders Schmetterlinge und mehr Wildniswagen sind die aktuellen Bücher. Weitere in Vorbereitung.
Und alle sind zu empfehlen.
Danke. Es macht Freude, es hat mir Freude gemacht. Lesern, laut Rückmeldung, macht es auch Freude, dass mir das Wichtigste, ich wollte andere Bücher schreiben. Das Medium-Buch ist wunderbar, es gibt ganz viele wunderbare Bücher. Lest, Leute, lest wirklich. Es gibt so viele tolle Bücher auf dem Markt. Und meine genannten drei Bücher sollen eine besondere Note reinbringen. Und ja, vielleicht gefällt es dem einen oder anderen.
Und dann kann man dich aber nicht nur lesen, sondern man kann dich auch hören, denn du betreibst das Naturradio. Und dann habe ich erst mal gedacht, okay, alles, was man im Museum entdecken kann, sehen kann, alles, was man vielleicht in den Büchern lesen kann und natürlich auch darüber hinaus, wird in dem Naturradio auch erzählt. Und dann habe ich mir gedacht, warum macht er denn keinen Podcast? Und das habe ich dich ja auch gefragt im Vorgespräch, warum machst du denn keinen Podcast? Und dann hast du mir gesagt, weil es darüber noch hinausgeht, denn ein ganz wichtiger Aspekt bei dir im Naturradio ist die Musik. Und jetzt erklärst du mal mit deinen Worten, was das Naturradio ist.
Sehr gerne. Die Idee, ein Naturradio zu machen, kam in einer launigen Diskussion so mit unseren Praktikanten, als wir überlegt haben, wie kann man Naturschutz, Umweltthematik, globale Probleme, auch Frieden, der uns immer wichtig ist, noch anbieten, ohne Zeigefinger, ohne Ausstellung, ergänzend zur Ausstellung. Und dann kam ein Begriff, der uns, die meisten von uns auch bewegt, Musik. Und zwar nicht in der Form in einem Radioprogramm, dass der ganze Tag ein Hirsch rührt und Wahlgesänge laufen, sondern Musik und Songs zu Umweltthemen, zu Natur, zu Friedensthemen. Und da gibt es ganz, ganz viel. Ich bin schon immer Radiomensch gewesen, Radiofan von vielen guten Programmen und ich bin Musikfan. Und da kam das eine zum anderen. Und in Zeiten des Internets, der Möglichkeit von Webradio, haben wir einen Radiosender begründet, der überwiegend Musik und Songs zu Naturthemen spielt. Alle Stile, alle Sprachen, weil das mir auch wichtig ist, die Welt ist vielfältig und Radioprogramme sollten nicht so eintönig sein wie die meisten Formatradios, sondern sie sollten Pop, Folk, Rock, Rap, Klassik und den einen oder anderen guten Schlager integrieren, aber rund um Umweltthemen. Und das haben wir als besonderes Konzept entwickelt, als Radio-Vollprogramm. Wir senden rund um die Uhr und natürlich gibt es auch Beiträge, aber wirklich nur kurze Beiträge, Zitate, Anregungen, auch ein paar Wissenssendungen, wo natürlich Dinge aus dem Museum oder aus der Forschungslandschaft auch global gesehen immer mal integriert werden. 95% ist aber Musik und die Welt lebt in guten Songtexten, in Protestsongs gegen Umweltzerstörung, in wunderbaren romantischen Natursongs, alle Stile, alle Sprachen. Und das senden wir. Naturradio übrigens ganz wichtig mit nur einem R. Naturradio, weil Natur und Radio wahrlich verschmolzen sind. Man findet uns überall unter dem Namen, überall wo es Webradios gibt, Naturradio. Rund um die Uhr, weltweit frei via Internet.
Das heißt, man kann jetzt nicht einfach im Auto euren Sender suchen, sondern man braucht eine Internetverbindung, um euch zu empfangen.
Ja, wenn ein Auto Internetverbindung hat, kann man es auch hören. Ich höre den eigenen Sender auch oft im Radio. Viele Hörer weiß ich, dass die es auch machen. Das machen wir seit 2019. Der erste ikonische Song, mit dem wir auf Sendung gegangen sind, ist natürlich von den Beatles, Across the Universe, gefolgt von If You Want to Sing Out, Sing Out von Cat Stevens. Und dann öffnet sich die Breite. Alle Stile, alle Sprachen rund um Umwelt, Natur. Und das aus dieser Idee heraus hat sich wirklich auch so verbreitet, dass wir Hörer quer durch ganz Europa haben, die eben Vielfaltsprogramme mögen. Man muss natürlich auch aushalten, dass mal Songstücke und Musikstücke kommen, die einem nicht entsprechen. Dafür kommt hinter der nächsten Ecke wieder was anderes. So wie ein guter Naturspaziergang, so wie ein Wildnisspaziergang. So ist die Musik. Und wenn man da mal recherchiert, es gibt wunderbare alte Songs, auch immer wieder neue, die über Natur- und Umweltthemen singen oder auch Klimathemen ganz aktuell. Da gibt es ganz viel und wir bekommen auch immer Hörerwünsche. Man kann sich auch Musikstücke wünschen. Wir haben Wunschkonzert. Wir sind ein richtiger, vollwertiger Radiosender rund um die Uhr. Naturradio, und es macht ungeheuer Spaß und ist aus dem Museum heraus entstanden.
Sei es das Naturradio oder deine Bücher oder das Museum oder dein Instagram-Kanal. Ich werde alles natürlich unter dieser Folge verlinken, sodass alle nur unter der Folge schauen müssen und finden sofort deine Inhalte oder auch deine Webseite, damit man zum Beispiel zu deinem Museum findet. Zum Schluss habe ich immer noch zwei Fragen. Meine erste Frage. Man merkt an deiner Art zu sprechen und an dem, was du sagst, an dem, was du tust, sei es dein Museum, die Bücher oder das Naturradio, dass du ein friedliebender Mensch bist. Wie passt das mit der Wildnis zusammen? Denn Wildnis bedeutet auch immer der Kampf um Leben und Tod.
Das ist auch wichtig zu beleuchten. Wildnis ist keine Idylle. Natur ist keine Idylle, hat für uns auch Gefahren. Es gibt Fressen, gefressen werden. Trotzdem, wer auch immer in ein Naturgebiet geht und sich darauf einlässt, fühlt sich klein als Teil der Stoffkreisläufe. Muss mit den Gefahren natürlich umgehen. Aber ich glaube, es geht ganz vielen, die in Naturlandschaften unterwegs waren. Man wird ruhiger, man wird bescheidener. Man spürt eine Art Frieden in der Natur. Das heißt nicht, dass der Löwe das Zebra verschont. Das heißt nicht, dass der Parasit sein Wirt verschont. Das heißt aber, man fühlt sich als Teil des Ganzen. Und das hat eine friedliche Ausstrahlung. Gleichwohl verbinden wir auch Naturschutz mit Friedensarbeit. Das heißt, Natur als Brücke, um unter uns Menschen friedlicher umzugehen, ist auch wichtig. Deshalb ist Wildnis für mich auch ein Friedensprojekt. Nicht im Sinne einer falschen Scheinidylle, da legen wir auch in unserem Bildungsprogramm Wert drauf, sondern als Teil eines großen Kreislaufes. Und wenn man was von Evolution versteht, und wir haben das ja studiert, ist der Kampf ums Dasein ja nicht wörtlich zu nehmen. Natürlich gibt es vermeintliche Grausamkeiten, aber kein Tier tötet aus Not, meistens jedenfalls, sondern um zu überleben. Und es überlebt der Bestangepasste, der oft am besten kooperiert. Es gibt nicht nur Konkurrenz, die gibt es natürlich auch. Es gibt Kooperation. Und man sagt oft, statt Survival of the Fittest, Survival of the Friendliest. Nicht der Naiv-Friendliest, also Überleben des Freundlichsten, des Kooperativsten. Und das ergänzt eben auch das Konkurrenzgebaren. Und man neigt dazu, unser Gesellschaftssystem, fressen, gefressen werden, Ellenbogen auf Natur zu übertragen. Natur ist wertneutral. Natur wertet nicht. Uns fehlen auch die richtigen Worte dazu. Auch mir fehlen die richtigen Worte. Aber aus Menschensicht können wir betonen, dass eben auch ja, die friedliche, kooperative, freundliche Seite der Natur geht. Und wir werden klein, bescheiden, demütig und friedlich, wenn wir mit Natur richtig angemessen umgehen. Da leiten wir auch hin.
Und vielleicht kann man auch sagen, in der Natur will sich keine Partei persönlich bereichern.
Das kommt dazu. Auf Natur wird natürlich alles Mögliche projiziert. In meinem Wildnisbuch habe ich da auch ein Kapitel drin, Geschichte der Wildnis, wie verschiedene Ideologien ihre Ideologie Natur gesehen haben. Die Kommunisten haben Natur als kommunistisches System gesehen, wo alle gleich sind. Die Faschisten, Totalitären haben eine feste Ordnung drin gesehen. Und so hat jeder das gesehen, was er will. Natur, und das ist das Beruhigende, hat aber keine Ideologie. Natur ist Natur, aus sich heraus entstehend. Wir gehen mit unseren Wertvorstellungen rein. Da bin ich vielleicht auch nicht vorgefeit. Aber Natur korrigiert uns. Natur ist einfach so. Und auf gar keinen Fall ist Natur totalitär. Auf gar keinen Fall ist sie kommunistisch. Wenn überhaupt, ist sie anarchisch und auch das wäre der falsche Begriff. Natur ist einfach so. Wir versuchen nur, sie zu ordnen, um sie zu verstehen und verstehen sie oft falsch. Und das ist auch das Wichtige an Wildniszonen, dass wir einfach mal nicht gestalten, nicht transferieren, einfach nur beobachten, in Ergänzung zu all den Nutzlandschaften, um die wir streiten, die wir nutzen müssen, um zu leben. Das ist auch ganz klar. Wir brauchen auch Forstwirtschaft, wir brauchen auch Holz, aber nicht überall. Es muss freie Räume geben, auch ideologiefreie Räume. Das ist mir wichtig.
Meine letzte Frage, und ich bin gespannt, wie du sie beantwortest. Und zwar, stell dir vor, du könntest dir von irgendwo auf der Welt eine Pflanze aussuchen und du hättest die Garantie, dass sie bei dir im Garten gedeiht. Welche Pflanze wäre das? Und du darfst oder dürftest sie auch bei dir in die Wildnis stellen, wenn du wolltest.
Als Fan deines Podcasts weiß ich, dass die Frage kommt und bin auch darauf vorbereitet. Aber trotz Vorbereitung habe ich keine eindeutige Antwort, weil meine Antwort wäre, ich lasse mich überraschen. Ich stelle Raum und Zeit bereit und dann kommt die Pflanze, die genau hier passt. Ich kann aber auch noch ein kleines Geheimnis verraten. Meine persönliche Lieblingspflanze ist Vergissmeinnicht. Blau-Weiß ist eine wunderbare Kombination und rein zufällig ist die hier auch angekommen, in verschiedenen Arten. Sumpf-Vergissmeinnicht im feuchten Bereich und das Acker-Vergissmeinnicht oft übersehen. Die sehe ich ganz gerne, die suche ich mir gerne raus, aber noch lieber lasse ich mich überraschen.
Wunderbar. Michael, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst und uns Einblick in deine Wildnis gegeben hast und gewährt hast. Ich hoffe, dass noch viele Menschen zu dir ins Museum kommen. Und hiermit überlasse ich dir das Mikrofon für ein paar abschließende Worte. Vielen Dank.
Sehr gerne. Danke, hat unglaublich Spaß gemacht, auch anhand deiner Fragen nachzudenken. Ja, zwei Dinge sind mir wichtig. Jeder, der uns zuhört, darf Mut haben, weil wir wissen, in Wildnis, die Natur heilt sich selbst. Das ist tröstlich. Das heißt nicht, dass ich irgendwas schönrede. Wir müssen die Gefahren der Welt, die Naturzerstörung, die Lebensraumzerstörung, die Ausbeutung minimieren. Sonst überleben wir auch nicht. Aber es ist tröstlich zu sehen und diese Kraft möchte ich allen mitgeben. Wenn wir Raum und Zeit bereitstellen, belohnt uns die Natur, regeneriert sich in uns. Das andere ist persönlich. Ich mache das nicht allein. Ich wäre kein Mensch, wenn ich nicht meine wunderbare Familie hätte und ganz viele, die uns helfen, auch ideell Freunde, Kollegen, Kolleginnen, weit weg, Inspiration, Inspiratoren, die vielleicht gar nicht wissen, wie sie mich inspiriert haben. Einfach die Begegnung mit Menschen ist was Wunderbares. Und am wichtigsten ist mir natürlich meine Familie, meine Eltern, die mich geprägt haben, aber auch meine wunderbare Frau Ursula Altmos, die hier mitarbeitet. Wir sind wirklich eine Symbiose, ein Liebespaar und ein Arbeitspaar. Und meine Kinder, Sarah Altmos und Elisa Altmos, die auf ihre eigene Weise studieren, Richtung ökologischer Bereich, ihren eigenen Weg finden. Wir alle arbeiten hier, gestalten, prägen das auf unsere eigene Art, als Familie, als Team, offen aber zur Welt. Und das ist mir wichtig einfach, dass wir als Menschen nicht allein sind. Und ja, ohne die könnte ich nicht gut leben. Und das Museum gäbe es auch nicht. Alles gehört zusammen. Und ich liebe Museum, ich liebe Naturschutz und das bringen wir zusammen, trotz allen Abgründen dieser Welt, die wir nicht schön reden, aber die wir versuchen zu überbrücken. Hab Mut. Jeder, der uns hört, bitte hab Mut und komm gerne zu uns oder lasst überall, wo ihr könnt, auch Wildnisflächen zu. Werbt dafür. Natur darf zurückkommen.
Vielen Dank. Mach's gut.
Danke, Jens. Danke.
Leider muss auch diese Folge irgendwann zu Ende gehen. Ich sprach mit Michael Altmos vom Museum Nahe der Natur. Alle wichtigen Links zu dieser Folge findet ihr wie immer in den Shownotes. Ich würde mich freuen, wenn ihr eine Bewertung und oder einen Kommentar zu dieser Folge abgebt, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts und schreibt mir auch gerne bei Fragen, Wünschen oder Anregungen. War dies die erste Folge, die ihr entdeckt habt? Dann hört doch gerne auch die anderen. Ich spreche immer mit Garten-, Natur- und umweltbegeisterten Menschen. Mich findet ihr auch auf Instagram oder auf meinem Blog. Dort erfahrt ihr immer alles Neue zum Podcast oder zu meinem eigenen Garten. Und jetzt heißt es erstmal wieder Tschüss, bis zum nächsten Mal.